Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um den Scrum Guide, ganz klassisch, beziehungsweise um was Neues. Es gibt nämlich eine Erweiterung oder eine Erläuterung zum Scrum Guide, das sogenannte Scrum Guide Expansion Pack. Das wurde jetzt vor wenigen Wochen vom deutschen Professional Scrum Trainer Ralf Jocham und dem Co-Creator Jeff Sutherland zusammen mit John Coleman vorgestellt. Die drei haben ein erläuterndes Beiwerk geschaffen, was uns allen helfen soll, Scrum und die Grundidee von Scrum besser zu verstehen und damit natürlich auch in der Praxis besser anzuwenden. Ob und wie das Ganze insbesondere Product-Ownern oder unterstützend auch Scrum-Mastern helfen kann, Scrum besser zu verstehen und Scrum besser in die Praxis zu bringen, das besprechen Dominik und Oliver in dieser Folge. Ich wünsche euch eine ganze Menge von Denkanstößen und Impulsen dabei und natürlich auch eine Menge Spaß.
Seit einiger Zeit hilft uns der Scrum Guide dabei, Scrum in Organisationen zu etablieren. Gleichzeitig wird dieser auch regelmäßig aktualisiert. Das letzte Mal 2020. Jetzt ist Scrum ein Framework, das bewusst schlank und kurz gehalten ist. Nur manchmal reicht das nicht aus. Im Juni 2025 wurde der Scrum Guide Expansion Pack veröffentlicht, über den wir uns heute unterhalten wollen. Und wir wollen mal genauer reinschauen, was ist da eigentlich für uns in der Verantwortung als Product Owner so drin? Und da ich es ehrlicherweise nicht gelesen habe, habe ich mir jemanden rangeholt, der es gelesen hat. Und an meiner Seite ist heute Oliver. Hallöchen.
Hi Dominik.
Ich habe es gerade schon gestanden, ich habe ihn nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, dass es ihn gibt und dass er für ein bisschen Sichtbarkeit auch gesorgt hat. Magst du mir vielleicht einmal kurz zusammenfassen, was das eigentlich jetzt ist? Ist das jetzt ein offizielles Dokument, eine offizielle Erweiterung oder ist das ein Add-on oder wie kann ich das verstehen?
Ja, ich versuche das mal, all die Fragen oder Anmerkungen, die du hast, irgendwie zu beantworten. Du hast ja schon angekündigt und eben auch anmoderiert, dass der Scrum Guide in der aktuellen Fassung von 2020 ist. Das ist ja jetzt durchaus auch schon etwas älter. Es gab davor durchaus regelmäßigere Updates von Ken Schwaber und Jeff Sutherland, die diejenigen sind, die diesen Scrum Guide entwickelt haben. Und es gibt dann scheinbar einige Menschen da draußen, die die Idee hatten, dass das, was du als Framework bezeichnet hast, also als Rahmenwerk, sprich eine unvollständige, nicht extrem detaillierte Beschreibung von dem, was Scrum sein soll, dass es doch vielleicht Erläuterung bedarf, um Scrum-Einführung in der Realität vielleicht auch durch zusätzliche Leitlinien, durch zusätzliche Erklärungen zu all dem, was ja auch gerade so sehr dynamisch irgendwie um uns rum passiert, auch technologisch irgendwie passiert, um Einführungen eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit zu geben. Also das ist zumindest das Ziel, was die Autoren formuliert haben. Und Autoren sind da Jeff Sutherland, erstaunlicherweise, ne? Einer der zwei Autoren auch des Scrum Guides. Jetzt kann man da ganz viel drüber spekulieren, warum man nicht den Scrum Guide updatet, aber das wollen wir uns an der Stelle vielleicht auch ersparen. Der zweite maßgebliche Autor ist Ralf Jocham. Den hatten wir hier auch schon tatsächlich als Gast im Podcast. Und Ralf Jocham ist so, glaube ich, einer der ersten Professional Scrum Trainer vom Scrum Org im europäischen Raum gewesen. Der hat auch The Professional Product Owner als Buch zum Beispiel geschrieben, was in Scrum.org auch in den Product Ownern Ausbildungen und Zertifizierungen hochgehalten wird. Also auch durchaus jemand mit Produktbezug. Und der dritte ist John Coleman. Und mir ist zumindest John Coleman eher, also ein Brite, eher aus so dem Kanban-Umfeld ein bisschen präsenter gewesen. Also es ist eine bunte Zusammenstellung von drei Menschen, die natürlich ihre Expertisen, unbestrittenen Expertisen zusammengeworfen haben und scheinbar das Bedürfnis hatten, eine ganze Menge Aspekte des Scrum Guides, des offiziellen Scrum Guides, vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu erklären. ne? Also vielleicht auch das Was und das Warum einzelner Aspekte zu erklären aus Scrum. Und das Ganze vielleicht auch sogar noch mit eher einem Blick in die Zukunft, mit dem, was halt zukünftig passieren kann. Also es finden sich da auch technologische Abschnitte oder so, aber da können wir gleich im Detail auch nochmal genauer drauf eingehen.
Bevor wir jetzt gleich dann da reingehen, was es genau auch für Product Owner vielleicht so daraus gibt, was wir mitnehmen könnten oder sollten, was ist denn dein übergreifender Eindruck über diesen Expansion Pack? Weil wenn ich sehe, der hat, ich glaube, 50 Seiten, dann ist das nicht gerade wenig. Was ist so dein Eindruck? Ist der, also er führt er jetzt bestimmte Sachen einfach weiter aus? Gibt Beispiele oder ähnliches? Oder ist der schon auch von der Beschreibungsform wie der Scrum Guide, also an bestimmten Stellen relativ strikt und so weiter, relativ klar, aber führt einfach ganz viel Inhalt in irgendeiner Art und Weise ein? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also es gibt da, glaube ich, mehrere Aspekte. Und ich meine, wir beide sind ja auch eher so in, also behaupte ich jetzt mal einfach für dich mit, so in dieser ganzen Scrum-Community-Bubble ursprünglich so ein bisschen groß geworden, als wir angefangen haben, Produkte zu entwickeln. Und das, was mich an dem Scrum-Guide tatsächlich immer fasziniert hat und was auch bis zu der aktuellen Version 2020, also konsequent, finde ich, in der Formulierung weitergeführt wurde, ist, dass der Scrum Guide auch eine gewisse Einfachheit hat, ne? Er hat eine Kompaktheit und eine Einfachheit. Und ich glaube, dass tatsächlich ein Erfolgsfaktor von Scrum als ein agiles Framework in den letzten Jahren war, das relativ einfach zu verstehen war, ne? Also man konnte relativ einfach Menschen erklären, was denn Scrum so ist, ne? Und was für Rollen und Artefakte das so hat, ne? Und das erklären wir ja auch hier in dem Podcast. Vielleicht aber nicht so wirklich, warum und wie das Ganze so funktioniert. Stellt sich nur die Frage, ob das Aufgabe des Scrum Guides ist oder nicht von Trainings oder von, ich erarbeite mir das selber, um das zu verstehen, warum das jetzt so definiert ist und warum man bestimmte Verantwortlichkeiten und Rollen eingeführt hat. Und es gab in der Vergangenheit auch durchaus Initiativen und Bestrebungen, das Ganze eher noch kürzer zu machen. Also ich glaube, das bekannteste ist von Tobias Meyer, Simple Scrum Guide, werden wir auch verlinken in den Shownotes. Das ist dann tatsächlich so auf einer Seite. Oder ich erinnere mich auch noch an IT Agile, die mal einen Bierdeckel hatten, wo sie Scrum auf einem Bierdeckel erklärt haben, natürlich auch so als Giveaway, ne? Also was konsequent in diese Richtung gegangen ist. Und ich habe das Gefühl, dass das, was dieser Scrum Guide Expansion Pack versucht, ist, viele Aspekte rund um Scrum und auch erfolgreiche Einführungen und Etablierungen von Scrum, Theorien, die dahinter sind, nochmal genauer zu erklären, damit auch erklärt wird, warum Scrum funktionieren kann, wenn man es so einführt, wie es eigentlich gemeint ist. Also damit eine Akzeptanz vielleicht sogar nochmal zu erzeugen, warum man vielleicht auch alle Verantwortlichkeiten, alle Artefakte und alle Events irgendwie einführen sollte. Aber mit relativ viel auch drumherum, was da erklärt wird, also nochmal mehr zu empirischen Vorgehen oder zu systemtheoretischen Dingen oder systemtheoretischem Denken oder den Lean-Prinzipien, ne, also Verschwendung zu vermeiden, was so explizit im Scrum-Guide gar nicht Platz hat und vielleicht auch gar nicht notwendig ist. Aber es wird zusätzlich, und du hast mich ja nach der generellen Einordnung gefragt, werden bestimmte Aspekte, wie sogar Rollen oder Commitments auf die Artefakte, nochmal verändert und angepasst. Und das kann man, glaube ich, sehr kritisch betrachten. Das werden wir vielleicht auch im Laufe dieser Folge dann auch nochmal miteinander reflektieren, wieso unsere persönliche Haltung dazu ist. Aber eigentlich so grundsätzlich würde ich sagen, wird das Prinzip der Einfachheit des eigentlichen Scrum Guides für mich aufgegeben. Und es wird halt mehr und weniger zugänglich, eher so ein bisschen akademisch, Antworten auf Fragen gegeben oder es wird versucht, Antworten auf Fragen zu geben, wie man halt in sich immer schneller verändernden Kontexten und Umgebungen trotzdem irgendwie ergebnisorientiert bleibt. Ja? Und wie man Scrum vielleicht so zum Erfolg führen kann.
mir würde das jetzt an einer generellen Einordnung vollkommen ausreichen, weil ich so ein bisschen auch danach mich sehne zu erfahren, was denn jetzt in diesem Expansion Pack explizit zu Product Ownern geschrieben ist, was wir vielleicht an bestimmten Stellen anders machen sollten oder tun sollen oder expliziter machen sollen. Und danach können wir auch nochmal drüber sprechen, was so allgemein an Produktthemen vielleicht dann vorkommen, weil nicht alles wird ja nur an dem Product Owner hängen, an der Verantwortung, sondern auch an dem Team. Und du hast eben auch was von neuen Rollen und so weiter gesagt. Also das, lass uns mal mit Product Ownern anfangen. Was heißt das für uns? Was ist da anders drin beschrieben? Und dann hin zu Produktthemen und wohin es uns noch so treibt.
Ja, okay. Vorneweg gesagt nochmal, wir gucken natürlich jetzt nur auf einzelne Aspekte aus diesem Scrum Guide Expansion Pack. Ne? Also das Ziel dieser Folge ist, genau wie du es gesagt hast, gar nicht vollumfänglich alle möglichen Aspekte mal zu beleuchten und einzuordnen, sondern Product Owner Podcast, also lass uns darauf gucken. Einer der größten Kritikpunkte, die wir ja sehr häufig haben, zumindest auch so formuliert haben zu Scrum und so wie Scrum häufig in Unternehmen implementiert wird, ist, dass es sehr stark als wir liefern etwas Framework angesehen wird. Und ich meine, unsere Positionierung ist ja, da muss auch noch irgendetwas anderes sein, nämlich vorher das drüber nachdenken, was Nutzer überhaupt für Bedürfnisse haben, ob uns irgendeine Lösungsidee einfällt, die auch marktfähig ist und wie wir das Ganze experimentell dann auch über den Produktlebenszyklus möglichst erfolgreich so bauen und auch so vorwärts gehen, dass dieses Produkt auch erfolgreich sein kann. Und zu all dem sagt Scrum ja wenig bis nichts. Ne? Also ich glaube, es gibt die Definition, es gibt eine Produktvision und dann gibt es seit dem neuesten Ausgabe sowas wie, ja, es soll ein Produktziel geben, auch wenn da gar nicht so viel da drum steht. Und dann gibt es halt einen Backlog und dafür fürs Management des Product Backlogs ist der Product Owner verantwortlich. Und eine dieser weiteren Erklärungen, die halt durchaus, glaube ich, sogar hilfreich sein können, ist, dass klar formuliert wird, was man eigentlich mit so einem Product Thinking oder einem Produktdenken und einer Produkthaltung meint. Und das wird auch näher erläutert. Und eigentlich wird es näher erläutert in die Richtung von, dass ein Product Owner, eine Product Ownerin immer gucken müssen, wie sie einen Kompromiss hinkriegen zwischen den Dingen, die jetzt im Hier und Jetzt die Sachen sind, die wir in das Produkt einbauen müssen, damit wir aktuell unsere Ziele erreichen, aber auch trotzdem zu dem, was mittel- bis langfristig irgendwie ein Ziel sein kann und was wir erfolgreich sein müssen. Das heißt, es wird das Betrachten des gesamten, in meiner Interpretation, Product-Lebenszyklus etabliert und auch nochmal erklärt. Und das geht für mich so ein bisschen weg von, wir sind ja reine Feature Factory, von dem, was irgendwo fallen gelassen wird und wir müssen das in den nächsten 2 Wochen im Sprint einfach umsetzen. Und gibt noch natürlich diesem Vision und Produktziel, finde ich, noch mal ein bisschen mehr Rahmen und klärt eigentlich die Verantwortlichkeit des Product Owners hinzu, du bist ja ein Produktmanager, eigentlich für die gesamte Zeit über den Produktlebenszyklus hinweg, was übrigens auch eine Position ist, die wir ja versuchen seit Jahren auch zu vertreten in diesem Podcast.
Ich verstehe so dieses Setting, das ist mir vollkommen klar. Was ich mich gerade frage, rund um die Rituale, rund um die konkreten Arbeitsaufgaben oder Verantwortlichkeiten, die im Scrum Guide genannt sind, wie zum Beispiel das Product Backlog Management und so weiter, gibt es da eine Veränderung im Expansion Pack?
Ja, also das nicht nur das, was du jetzt gerade beschreibst, was ich auch sehr stark als Product Delivery sehe, beschrieben wird, sondern auch, dass Product Discovery explizit erwähnt wird. Ne? Also herauszufinden, was ist denn das, was gerade aktuell oder vielleicht für die Zukunft den größten Mehrwert generiert und auch herauszufinden, dass man datenbasierter bessere Entscheidungen treffen kann, indem man vorab mit Experimenten herausgefunden hat und irgendwas Valides begründen kann. Und für mich relativiert diese weitere Erklärung, dass es auch notwendig ist, Product Discovery zu machen, auch als Product Owner und auch sogar als gesamtes Scrum-Team wird das formuliert, und dass Product Discovery ein expliziter Bestandteil von Scrum sein soll, der nicht unabhängig von Scrum passiert, sondern es ist die Aufgabe der Product Ownerin und des Scrum-Teams, Product Discovery zu machen. Natürlich auch nochmal diesen häufig doch interpretierten, starken Delivery-fokussierten Fokus in der Umsetzung von Scrum ist aber sehr wahrscheinlich für unsere Hörer auch nichts Neues, ne? Sondern nur, dass das auch einmal so explizit formuliert wird.
Das gefällt mir persönlich ehrlicherweise ganz gut, weil ich finde Product Discovery als Teil des, wir arbeiten nach Scrum und ne, wir bauen unseren Prozess entsprechend und so weiter, finde ich sehr sinnvoll, weil ich so dieses Thema Dual Track, gerade im User Experience Bereich kennen wir diese Bezeichnung, nicht so besonders schätze. Ne, dann hast du irgendein zweites Team, das Discovery macht, dann schmeißen sie irgendwelche Sachen über den Zaun, da muss was gemacht werden und dadurch hast du halt immer wieder so Übergabepunkte zwischen Teams, zwischen Expertisen, die das Ganze verlangsamen. Aber das wird jetzt dann jetzt hier im Expansion Pack zusammengebracht.
Also zumindest sind es ja, wie ich gesagt habe, Erklärungen und Erläuterungen, was man vielleicht noch beachten sollte, damit man auch zukunftsorientiert Scrum erfolgreicher einführen oder betreiben könnte. Aber das wird zumindest erwähnt, explizit erwähnt und findet im Scrum Guide tatsächlich gar nicht statt. Und mir gefällt auch der Punkt, dass das vom Scrum Team gemacht werden soll. Und damit vielleicht auch in der letzten Konsequenz in meiner Welt Product Discovery Aktivitäten von einzelnen Scrum-Team-Mitgliedern, vielleicht sogar auch gesteuert und eingetaktet im Sprint Planning über das Product Backlog mit priorisiert werden könnten oder sollten. Also es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie ich das interpretiere, was ich gerade so zitiert habe. Aber das geht zumindest in eine richtige Richtung und passt ja auch zu diesem prinzipiellen Produktdenken, was ich vorher erläutert habe.
Gibt's denn für Erweiterungen? Wir hatten ja beim letzten Mal vom Scrum Guide gesehen, jetzt gibt's das Produktziel oder das Product Goal, was als neues Artefakt quasi reingekommen ist. Das ist für mich immer so schon so ein Teil der Strategie oder es geht in Richtung der Strategie. Gibt es da irgendwie etwas mehr, was der Expansion Pack empfiehlt oder vorgibt, je nachdem, wie man halt lesen möchte, dass wir als Product Owner da mehr machen oder weniger machen?
Ich tue mich da schwer, konkret was zu diesem Thema Produktstrategie tatsächlich zu sagen. Also du findest an einigen Stellen durchaus Impulse auch zu etwas, was Produktstrategie oder Strategie genannt wird, was schon mal ein Fortschritt ist, weil ich glaube, Produktstrategie und Strategie tauchte auch im Scrum Guide überhaupt nicht auf und wurde auch von vielen Teams, glaube ich, eher vernachlässigt. Also es muss ja nicht im Scrum Guide auftauchen, ne? Aber hatte da keine Sichtbarkeit. Das Wichtigste an dem Punkt ist, glaube ich, dass Strategie nicht als, wir machen uns jetzt einmal einen Plan und dann wird diese Produktstrategie irgendwie exekutiert, sondern ist auch etwas Emergentes, also etwas, was sich auch über Zeit dauernd, vielleicht sogar aus sich selber heraus verändert. Und das ist ja aus meiner Sicht durchaus State of the Art oder das, was in der aktuellen Diskussion über Strategie auch als sinnvoll angesehen wird und unter anderem auch das, was ich in meinem Produktstrategie- und Roadmap-Training auch versuche, so ein bisschen hochzuhalten. Was ich auf der anderen Seite spannender finde als diese Strategiesache ist, ne, wenn wir konkret auf Rollenverantwortlichkeiten irgendwie aus dem eigentlichen Scrum Guide kommen, ist, dass der Expansion Pack definiert und vorschlägt, dass Stakeholder als neue Rolle formuliert sind. Das ist durchaus auch eine Kritik, die das an den Scrum Guide häufig formuliert wurde, also dass man sich sehr auf das Innere, sprich Product Owner, Scrum Master, Developer fokussiert hat. Und ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, ne? Also so Stakeholder-Zusammenarbeit durchaus ein relevantes Thema für mich als Product Owner ist. Und ich glaube schon durch diese neue Rolle oder Verantwortlichkeitsdiskussion, wenn man den Scrum Guide Expansion Pack denn so leben und beachten und daraus was umsetzen möchte, dass es mehr Fokus auf diese Themen, die rund um Stakeholder-Zusammenarbeit haben, dass es da mehr Fokus vielleicht bei Product Ownern geben könnte oder mehr Sensibilität, dass das ein wichtiger Teil der eigenen Aufgabe ist.
Ich finde das mit dem Stakeholder als Rolle gar nicht so verkehrt, weil wenn ich darüber nachdenke, dass ich als Stakeholder entweder Interesse am Produkt oder auch Einfluss auf das Produkt habe, dann entsteht ja da auch eine Dynamik der verschiedenen Verantwortlichkeiten, die irgendwie zusammenarbeiten müssen. Und ich sage manchmal auch ein bisschen flapsig, dass Product Owner Arbeit 100% Stakeholder-Arbeit ist, weil sowohl mit dem Team arbeite ich zusammen, als auch mit den Marktbedürfnissen, wo am Ende Menschen hinten dran hängen, die Stakeholder sind, weil die Interesse haben und Einfluss durch ihr Verhalten, Nutzung und so weiter. Aber ist in dem Expansion Pack definiert oder herausgearbeitet, was vielleicht auch Verantwortungen von Stakeholdern in ihrer Rolle oder in ihrer Verantwortung sind?
Naja, dass sie zumindest das Scrum-Team und den Product Owner unterstützen müssen, damit Scrum erfolgreich irgendwie funktionieren kann. Und unterstützen heißt natürlich regelmäßig zielgerichtete Interaktion. Was ich an der Stelle aber auch spannend finde in der Formulierung ist, dass sich das nicht alleinig auf die Product Ownerin beschränkt, sondern explizit formuliert ist, dass für eine erfolgreiche Einführung von Scrum entscheidend ist, dass diese Interaktion mit dem Scrum-Team stattfindet. Also das schließt für mich natürlich die Leute, die das Produkt bauen, als auch die Scrum Masterin und den Scrum Master mit ein. Ist ja jetzt egal, in welchem Zusammenhang. Also ich sollte als Product Owner, wir gucken ja ein bisschen aus der Sicht des Product Owners auf diesen Expansion Pack, natürlich nicht sagen, ich bin ja das Bottleneck der Interaktion und der Kommunikation der Stakeholder und trage dann diese Informationen wieder in Richtung meines Scrum-Teams, sondern auch da gibt es eine klare Formulierung, dass die Interaktion zwischen Stakeholdern und dem Team oder einzelnen Verantwortlichkeiten in dem Team stattfinden sollte.
Das gefällt mir erstmal sehr gut. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch bei der ein oder anderen Einführung beispielsweise helfen kann, auch das Verständnis auf Stakeholder-Seite etwas zu schärfen, was auch von Ihnen erwartet wird. Deswegen hatte ich in diese Richtung gefragt. Wird denn jetzt nur die Rolle von Stakeholdern eingeführt oder bauen die das Konstrukt noch weiter auf?
Sie bauen es noch weiter auf und an der Stelle, glaube ich, kann es dann wieder, auch wenn wir da schon in einer nochmal ein bisschen mehr in der Einordnung sind, finde ich, ein bisschen komplizierter werden. Und ist die Frage, braucht es überhaupt diese klare Definition von Stakeholdern oder nur eine Awareness, ne, dass Stakeholder-Zusammenarbeit wichtig ist? Aber es wird zum Beispiel als weitere Rolle, neue Rolle eingeführt in dem Expansion Pack, dass es sogenannte Supporter gibt. Und das sind bestimmte Stakeholder, also eine Teilmenge der Stakeholder, die häufig sehr wahrscheinlich eher Führungskräfte sind oder aus einem Pool von Führungskräften, die dazu da sind, diese Rahmenbedingungen, die das Scrum-Team braucht, per Definition sehr wahrscheinlich alsjenigen, die in der Organisation auch wirken können, die Veränderungen anstoßen können, vielleicht sogar Change Agents sind, dass die auch notwendig sind, dieses Scrum-Team zu unterstützen, damit es erfolgreich sein kann. So, jetzt kannst du dir die Frage stellen, muss ich da nochmal eine Unterscheidung machen zwischen Stakeholder und Supporter? Weil die Interaktion zwischen mir als Scrum-Team und den Stakeholder muss ich ja nicht allein auf mein Produkt beziehen. Und wenn wir sagen, das gesamte Scrum-Team interagiert mit den Stakeholdern, wird sehr wahrscheinlich die Scrum-Masterin mit den Stakeholdern auch in eine Richtung interagieren, um Veränderungen, positive Veränderungen für das Scrum-Team zu initiieren, damit sie besser arbeiten können. So, und an solchen Stellen kann man sich natürlich die Frage stellen, macht es das nicht unnötig kompliziert, jetzt nochmal weitere Rollen quasi zu definieren? Und da kommen wir eigentlich auch schon zu einem gewissen Punkt, ne, bei positiv oder negativ. Wenn wir sagen, wir nehmen das jetzt alles für genau so, wie es im Pension Pack steht, müssen wir das jetzt alles umsetzen, dann stellt sich ja die Frage, ob ich nicht unnötige Komplexität einführe, wenn jemand zu wenig drüber nachdenkt und sagt, ja, aber wir brauchen noch Supporter und wir brauchen noch das. Und ob ich dann nicht eher in eine, ich nenne jetzt mal das böse Wort, so safe-ähnliche Richtung definiere und auch viele Elemente aus safe sind sinnvoll und hilfreich. Und damit also ein bisschen die Einfachheit des Einstiegs und auch der des ersten Learnings, wenn ich Scrum nach Scrum Guide mache, nicht so ein bisschen aufgebe.
Ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt natürlich total unreflektiert, ehrlicherweise. Aber Supporter als Rolle zu nutzen oder Verantwortung, Vermutung, dann kann ich zumindest auch, wenn ich agiles Arbeiten nach Scrum und so weiter in eine Organisation einführe oder wir wollen uns explizit das mal ausprobieren und so weiter, ich kann halt Verantwortlichkeiten klar zuweisen im Sinne von, ich kann sie kommunizieren, was vorher vielleicht weniger der Fall ist. Jetzt kann ich Menschen außerhalb des Produktteams definieren oder zumindest also explizit nennen und sagen, du, ihr seid Supporter oder auch nach außen hin nochmal weiter in die Organisation. Diese 5 Menschen sind Supporter dieses Teams, keine Ahnung. Ich verstehe aber den Konflikt, der hier entsteht, Ich finde, das liegt aber in erster Linie auch an dem Konzept von Stakeholder, weil für mich ist auch das Produktteam selbst in ihren einzelnen Verantwortungen ja auch schon Stakeholder, weil die auch ein Interesse und Einfluss haben und so weiter.
Ja, definitiv, ne, und auch Kunden und Nutzer, ne, also fallen auch unter Stakeholdern. Das wird auch da in dem Expansion Pack genauso auch formuliert. Sagen wir es mal so, wenn du schon häufig mehrere erfolgreiche Einführungen von Scrum begleitet hast, wie so ein bisschen du, ich, Tim und auch noch viele andere da draußen, dann ist uns vollkommen klar, dass du so eine, nehmen wir jetzt den Begriff des Expansion Packs, Supporter-Team vielleicht brauchst. Vielleicht ist das auch das auch ein agiles Team, was agil arbeitet. Ja, aber natürlich werden in diesem Expansion Pack dadurch viele hilfreiche Hinweise gegeben, auf was ich achten kann, war ja auch das formulierte Ziel, um die Erfolgschancen der Scrum-Einführung zu verbessern. Aber natürlich muss ich viel mehr erklären und viel mehr definieren, wie so eine Art von Rolle. Und damit steigt natürlich die Gefahr, dass es Menschen gibt oder Organisationen, die das einfach nur so übernehmen, obwohl vielleicht ein ganz anderer Weg für sie sinnvoller ist, und gebe damit, das ist das, was ich meine, vielleicht diese Einfachheit oder dieses bewusst nicht alles definieren, Verständnis des Frameworks von Scrum irgendwie so ein bisschen auf.
Okay. Jetzt haben wir über die neuen Rollen oder Verantwortlichkeiten als Stakeholder und auch als Supporter gesprochen. Gibt es weitere Rollen oder werden Rollen irgendwie etwas umverändert? Ja. Oder wie ist da der Stand?
Ja, und da komme ich dann wirklich zu einem Punkt, wo ich ganz subjektiv größere Bauchschmerzen habe. Jetzt nicht sogar mit der ersten Umbenennung, die finde ich sogar positiv, dass man nicht mehr von Developern spricht in dem Expansion Pack, sondern von Product Developer. Das ist ja auch was ein großer Teil der Scrum-Community seit Jahren sich gewünscht hat, weil Entwickler doch sehr stark Softwareentwickler bezogen, zumindest im europäischen Raum, interpretiert wird. Dass jetzt von Product Developer oder Produktentwicklern gesprochen wird, um klarer, man hofft damit klarer zu machen, dass das alle Menschen sind, die ich brauche, damit ich das Produkt end-to-end halt entwickeln kann. Können ja auch irgendwelche anderen, weiß ich nicht, Expertisen oder so sein, die ich dann dafür brauche. Wo es dann spannend wird, ob es das braucht oder nicht, ist, dass sogar zu den Produktentwicklern definiert wird, ja, das kann ein Mensch sein, das kann aber auch ein automatisierter Prozess oder eine KI oder was auch immer sein. Ja, also, dass gesagt wird, ja, es muss ja gar nicht so sehr ein menschliches Wesen sein, sondern man will ja zukunftsorientiert, ne, Hinweise geben für erfolgreiche Scrum-Einführung. Vielleicht ist es auch irgendeine KI oder was auch, oder AI oder was auch immer, ne? Also da stelle ich mir zum Beispiel die Frage, braucht es überhaupt so eine Aussage? Und auch mit dem Fokus von, wissen wir überhaupt, was irgendwie in diesem ganzen Bereich Thema AI, KI oder so passiert und wohin es sich dann irgendwie entwickelt? Und das Zweite, also finde ich schwierig persönlich. Das Zweite, was ich persönlich schwierig finde, ist, dass für die Produktentwickler eindeutig definiert wird, dass das Commitment oder das, worauf es bei sie ankommt, das sogenannte Output Done ist. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, weil es wird auch sowas wie ein Outcome Done eingeführt. Also früher hatten wir sowas wie das Produktinkrement als Artefakt in Scrum. Und da wurde gesagt, ja, das ist halt die Definition of Done, also dass wir tatsächlich gemäß dessen, was wir machen wollen, damit was fertig ist, was als Commitment auf dieses Produktinkrement gilt und woran ich mich messen lasse. So, und diese Produktentwickler, ehemals Entwickler, werden nach Expansion Pack an dem Output Done gemessen. Das heißt, oder das ist für sie relevant, diese Größe. Das heißt, haben sie die Dinge, so wie wir sie fertig machen wollen, in dem Produktinkrement innerhalb des Sprints auch fertig zu bekommen? Also fertig bekommen. Und ich würde die Frage stellen, ob das richtige Kriterium ist, woran ich die Produktentwickler messen würde, weil auf der anderen Seite zusätzlich zu dem Produktinkrement auch noch das Produkt quasi als Artefakt im Expansion Pack definiert wird, was auch da sein muss. Also man macht zwischen dem nächsten Produktversion mit dem Produktinkrement und dem eigentlichen Produkt eine Unterscheidung und gibt dann dem Produktinkrement das sogenannte Output dann mit, also ihr müsst es geliefert und fertig nach Qualität haben, und dem Produkt selber das sogenannte Outcome dann, also dass wir eine Wirkung mit dem, was das Produkt erzeugt, erzielt haben, und gibt das aber eher in die oder eigentlich fast ausschließlich in meinem Verständnis in die Verantwortlichkeit des Product Owners. Und meine Sichtweise darauf ist, ich würde das nicht unterscheiden und ich würde es auch nicht trennen. Weil ich würde auch das gesamte Scrum-Team an dem Outcome, den wir erzielen für unser Produkt, messen wollen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wenn wir ja schon eigentlich die Erweiterung jetzt haben und sagen, wir nennen sie nicht mehr Developer, sondern Product Developer oder Produktentwickler, weil wir eben klar machen wollen, es sollen nicht nur Softwareentwickelnde sein, sondern Menschen, die sich in irgendeiner Art und Weise mit ihrer Expertise in die Produktentwicklung einbringen, dann finde ich es irgendwie auch schräg, dass sie nur für den Output verantwortlich sind. Ich finde es dann schräg, weil das Konzept von Product Ownership, was wir ja auch hier sehr stark propagieren, also die Verantwortungsübernahme, den Erfolg eines Produktes, den würde ich ja wieder entkoppeln und würde sagen, naja, Produktentwickler, die sind halt für den Output verantwortlich, also sprich Delivery, und nicht für, dass es passt für die Bedürfnisse des Markts und so weiter. Und ich persönlich schätze aus meiner Historie heraus auch sehr stark die Diskussion, die ich teilweise einfach hatte mit meinem Team. Warum ist denn dieses Feature oder jede Änderung oder ähnliches überhaupt sinnvoll oder wertvoll? Und sie dann auch teilweise gut argumentiert haben, so dass ich gesagt habe, ihr habt vollkommen recht, lasst uns dieses Feature sein lassen, weil das nicht den Outcome produzieren oder sehr unwahrscheinlichen Outcome produziert, den wir eigentlich erreichen wollen. Und diese Diskussion, die klingt gerade so ein bisschen, also wenn ich sage, wir sind Output dann verantwortlich, was auch immer das genau heißt, kannst du ja gleich erklären, dann nehme ich mir das so ein bisschen hier irgendwie aus der Verantwortungsszene raus. Das lässt mich zumindest auch gerade so ein bisschen drüber nachdenken.
Und ich will das gar nicht, glaube ich, genauer erklären oder versuchen zu erklären, wie die Autoren das gemeint haben. Das Problem ist für mich, glaube ich, auch, dass es unnötige Verwirrung und Komplexität wieder schafft oder unterschiedliche Interpretationen, was ja so ein bisschen das Ziel ist, es auch klarer zu machen. Ich glaube aber durch die Einführung, durch die Trennung, Produktinkrement, Output dann, Outcome dann, wird eigentlich eine unnötige potenzielle Verwirrung wieder geschaffen, egal was die Intention dahinter ist. Und ich bin halt völlig bei dir. Ich würde das gesamte Team an den gleichen Kriterien messen wollen. Jeder zahlt halt aus einer unterschiedlichen Verantwortlichkeit darauf ein.
Ich kann mir natürlich vorstellen, warum das vorteilhaft sein kann, weil ich mit dem Ende eines Sprints mein Output ja sozusagen fertig habe, mein Outcome, den ich damit bewirken will, unter Umständen aber noch gar nicht erkennen kann. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass da daraus auch ein Vorteil oder eine Klarheit resultiert, die für ein Team hilfreich sein kann. Ich glaube aber, wenn wir sagen, Product Developer sind erstmal für den Output auch verantwortlich, ne, dass der halt irgendwann abgeschlossen ist, dann ist das fair. Ich würde sie aber nicht aus der Verantwortung für den Outcome rausnehmen, auch wenn ich weiß, dass ich den Outcome anders messen muss, anders erheben muss, anders erkennen muss und das gegebenenfalls nicht Ende des Sprints schon fertig habe, sondern vielleicht auch mit einem Sprint Verzögerung oder ähnliches. Sprich, wenn ich sehe, dass die Menschen dieses Feature wirklich nutzen oder ähnliches. Ich würde nochmal gerne auf uns als Product Owner und Product Ownerin zurückkommen. Ich vermute, dass der Expansion Pack auch irgendetwas mehr zu dieser Verantwortung, zu dieser Rolle im Sinne von Ausgestaltung oder Anforderungen oder an Menschen, die das übernehmen und so weiter sagen. Du hast eben schon gesagt, ne, das ist ein Mensch und so weiter. Bei den anderen hattest du auch gesagt, na, es kann halt auch, ne, was war das, eine Art Prozess sein oder ähnliches, hast du gesagt. Machen die das beim PO auch? Also erlauben Sie zum Beispiel auch, der PO könnte auch ein Prozess oder ein AI-Bot sein oder ähnliches?
Nein, also so weit gehen Sie da nicht. Da gibt es die explizite Formulierung, dass das noch ein Mensch sein muss. Es wird auch sogar gesagt, dass dieser Mensch vielleicht sogar eine Führungskraft sein sollte. Das muss ja nicht eine disziplinarische Führungskraft auf Hierarchieebenen sein, aber er braucht zumindest Führungskompetenzen und auch Fähigkeiten, um halt langfristig das Produkt zum Erfolg zu führen. Aber auch das haben wir ja mit unserer Empowerment ganz häufig auch schon erwähnt. Ne? Also er muss bevollmächtigt sein durch die Organisation und er muss diese Bevollmächtigung, diese Ownership auch irgendwie annehmen. Was ich spannend finde, ist eher, dass der PO beschrieben wird und es eine explizite Erwähnung gibt, dass der PO halt Produktmanagement-Kompetenzen und auch fachliche Kompetenzen und Kenntnisse braucht, bezogen auf das Produkt, was er entwickelt. So, und das ist ja häufig auch eine spannende Diskussion, zumindest in meinen Umfeldern, dass wir versuchen zu erklären, es geht nicht nur darum, dass ich möglichst gut Anforderungen schreibe und die in einen Backlog packe und irgendwie sortiere, sondern damit ich natürlich langfristig Wertmaximierung machen kann und vielleicht auch dieses Outcome dann, was auch immer es ist, hochhalte für mein Produkt, brauche ich natürlich auch Ahnung, wie Produktmanagement funktioniert. Ne? Jeder Product Owner ist in unserer Definition auch ein Produktmanager. Er übernimmt halt nur die Verantwortlichkeit des Product Owners in Scrum. Und er braucht natürlich auch gewisse Fachkenntnisse, um auch die Bedürfnisse der eigenen Nutzer verstehen zu können, die ich mir auch erarbeiten muss als Product Owner, damit ich halt erfolgreich sein kann. Und auch dort ist es halt eigentlich etwas, was wir, glaube ich, hier schon seit längerem immer versuchen auch zu kommunizieren.
Ich habe den Eindruck, dass der Expansion Pack dann den Fokus eher auch jetzt auf Outcome legt, statt auf Output. Täuscht der Eindruck oder würdest du den teilen?
Naja, zumindest wird Outcome so expliziter daneben gestellt. Ne? Also es gibt einen größeren Fokus auf Outcome. Ob es einen genügend großen Fokus auf Outcome gibt, weil wir hatten ja gerade die Diskussion mit den Produktdevelopern, dass das da der Output dann als Kriterium irgendwie angesehen wird. Das weiß ich nicht, aber die Diskussion müssen wir, glaube ich, an einer anderen Stelle nochmal weiterführen. Zumindest werden generell mehr Produktthemen erwähnt, ne? Also auch Produktvisionen, da wird nochmal genauer drauf eingegangen und erklärt. Und was mir da gefällt und was, glaube ich, für Product Ownerinnen auch durchaus eine Relevanz sein oder eine Relevanz haben könnte, finde ich, ist, dass die Produktvision als eine Art Wette oder Hypothese angesehen wird. Ne? Als etwas, wo wir noch gar nicht wissen, weil es auch lange in der Zukunft ist und viel zu viel passieren kann, ob sie jemals irgendwie erreichbar ist. Aber dass es trotzdem wichtig ist, irgendeine Art von Orientierung zu haben, an der ich mich irgendwie so ausrichten kann.
Gibt der Expansion Pack denn irgendeine Art Form oder andere Anforderungen an die Produktvision mit?
Nee, gar nicht so wirklich. Was ja dann auch wieder gut ist, ne? Also zu sagen, ne? Also es soll halt eine Orientierung in irgendeiner Art und Weise ermöglichen und damit natürlich auch, ne? Haben wir ja auch häufig, ich zum Beispiel in meinen Product Backlog Management Masterclasses, wenn du keine Produktvision hast, ist die Entscheidung, ob was mit ins Backlog kommt oder nicht, völlig unmöglich, ne? Also wie willst du entscheiden, ob das auf meine Vision einzahlt oder nicht einzahlt, wenn ich überhaupt keine Orientierung habe? Aber ja, auch der Scrum Guide hat die Produktvision ja durchaus als etwas formuliert, was notwendig ist.
Ja, also es fühlt sich gerade so ein bisschen an, man wird sich, die Eltern unter uns, die früher Windows genutzt haben, kennen das vielleicht, wo es dann auch, ne, so Expansion Packs gab, 1, 2, 3 und so weiter. Vielleicht gibt es irgendwann auch einen weiteren, wo genau solche Sachen definiert werden oder ausgeführt werden. Ich finde es aber gerade gut, dass es momentan nicht der Fall ist. Jetzt gibt es so im Allgemeinen, ich will da gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber wir haben immer Konstellationen ja schnell, wo auch mehrere Teams zusammenarbeiten. Ich selber bin ganz oft im Umfeld dann, wo mehrere Teams zusammen an einem großen Produkt schrauben mit verschiedenen Skalierungsansätzen und so weiter. Je nach Organisation gibt es da andere Ansätze, wie man es machen kann. Gibt es im Expansion Pack irgendetwas zum Bezug der Skalierung?
Ja, also Skalierung wird auch explizit erwähnt. Das ist ja eine häufige Kritik am Scrum Guide, dass es sich nur auf ein Produkt mit einem Team irgendwie bezieht. Der Fall, der betrachtet wird, ist, mehrere Scrum-Teams arbeiten an einem Produkt. Ja, es gibt ja auch die Fälle in unserer Realität, mehrere Scrum-Teams arbeiten an mehreren Produkten, ne, und lösen sich da immer irgendwie so ein bisschen, arbeiten wir hier, arbeiten wir da. Aber es ist ganz klar mehrere Teams für ein Produkt definiert. Und ohne auch da zu tief einzusteigen, also da können wir auch nochmal auf alte Folgen verweisen, ist das halt eher in, nach meiner Interpretation, in einem Verständnis von Less und von Nexus. Also es ist ein Produkt, wir haben ein Produktziel, wir haben eine Produktvision, wir haben ein Product Backlog, wir haben einen Product Owner, haben dann aber mehrere Teams, die an diesem Produkt irgendwie arbeiten. Und das ist ja so ein bisschen so der Grundsatz von Less und Nexus, auch im Gegensatz zu vielleicht ein paar anderen Skalierungsmethoden, die es da draußen so gibt.
Sehr gut. Dann habe ich jetzt zumindest mal so ein Gefühl dafür, was in diesem Expansion Pack alles so genannt ist. Jetzt hast du den natürlich intensiver gelesen. Hm? Da ich ihn ja gar nicht gelesen habe, wäre ich trotzdem auf deine Einschätzung sehr gespannt, was du als Risiken siehst, jetzt wo es so ein Expansion Pack gibt.
Also ich sehe ja selbst, wenn man nur auf den Scrum Guide guckt, häufig Kontexte, Unternehmen, Organisationen, die, sagen wir mal, zu dogmatisch und vielleicht überinterpretierend sagen, das muss jetzt alles so gemacht werden, wie das da drin steht. Und ein wenig so diesen Aspekt von, lass uns doch mal gucken, wie wir das, was nicht definiert ist, wie wir das in unserem Kontext ausgestalten können, dass der so ein bisschen verloren geht. Und die Gefahr, die ich natürlich sehe, wenn man nochmal 50 Seiten der Erklärung daneben steht, auch wenn natürlich einiges relativierend formuliert ist und so, ist, dass es natürlich viele Unternehmen geben wird, die sagen würden, ja, wir müssen jetzt die Verantwortlichkeit der Supporter einführen und müssen die definieren und wie auch immer. Und die Frage ist halt, braucht es das? Und in meiner Welt und in meinem Denken und so wie ich Agilität halt auch kennen und auch schätzen gelernt habe, ist es halt viel besser, sich diesen Fragen dann zu stellen, wenn sie aufkommen und dann Kommunikation und Austausch und Diskussion unter den Beteiligten zu führen, wie man mit diesem Aspekt jetzt umgehen kann. Also weniger Blaupause und mehr eigenes Denken und Definieren zu haben im Rahmen so eines Frameworks. Wenn ich da aber 50 Seiten mehr habe, kann es natürlich sein, dass gesagt wird, ja, man sieht das jetzt als, das ist jetzt die Lösung für all unsere Scrum-Probleme oder jetzt haben wir auch einen klareren Prozess, wie was wo zu betrachten ist mit Discovery oder was auch immer und das ist die eine Lösung. Das ist natürlich gar nicht so sehr vielleicht sogar Problem des Expansion Packs, weil es nicht so formuliert wird oder nicht der Anspruch so erhoben wird. Aber ich glaube, dass in der Realität das viel häufiger so gelebt wird. Und das sieht man dann ja auch so ein bisschen an der positiven, häufigen Implementation von solchen Dingen wie Safe. Weil da kriege ich halt eine Antwort auf alle Fragen, ne? Da wird halt alles reingepackt, über was ich mir nur Gedanken machen kann und habe halt so ein allumfassendes Tool, sodass ich halt nicht mehr selber denken muss. Und das sehe ich durchaus als Risiko, dass man mit dem Expansion Pack ein bisschen in diese Richtung geht, selbst wenn die Intention vielleicht ein bisschen anders gemeint sein könnte.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, was noch spannend ist, wenn man sich den Expansion Pack anschaut, einfach nur als Artefakt, das jetzt sozusagen verfügbar im Raum steht. Es ist ja als Expansion Pack definiert. Das heißt, ich muss im Vorfeld den Scrum Guide als solches ja gelesen und im besten Falle auch verstanden haben.
Ich glaube, du musst ihn auf jeden Fall verstanden haben, weil du sonst ganz viele Dinge nicht verstehst. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Kritik von, dann werden bestimmte Dinge, auch wenn sie erläutert werden, vielleicht wieder undifferenzierter und unüberlegter einfach übernommen.
Ja, die Möglichkeit besteht.
Ja.
Aber wenn wir jetzt nur über Risiken reden, fände ich es irgendwie unausgewogen. Jetzt steht er ja aus irgendeinem Grund da. Jetzt nicht nur, die Leute wollen sich ja nicht nur profilieren, indem sie den rausbringen, sondern die wollen ja irgendwie helfen, Unterstützung bieten und so weiter. Was sind denn aus deiner Perspektive heraus jetzt nach dem Lesen mögliche Chancen, die durch den Expansion Pack im Raum stehen?
Naja, wir haben ja viele Dinge, die auch in Richtung Produktmanagement, Product Owner Verantwortlichkeiten geben, jetzt im Rahmen dieser Folge ja auch ein bisschen herausgestellt. Ne? Und wenn dieser Expansion Pack so genutzt wird von Leuten, die ihn lesen, sich darauf einzelne Aspekte rauszunehmen und mal drüber nachzudenken, über diese Idee, ein Product Owner sollte Produktmanager sein, ein Product Owner sollte auch Führungskraft sein, wir sollten Product Discovery machen, wir sollten eher outcome-orientiert uns messen lassen, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Ne? Jetzt nur so ein paar der Beispiele, die wir in der Diskussion haben. Und diese Aspekte werden durchaus mal reflektiert nach dem Lesen dieses Expansion Packs und vielleicht in der Organisation auch diskutiert, dass da natürlich durchaus eine höhere Sensibilität für bestimmte Themen erreicht werden könnte, was wir ja auch durchaus häufiger versuchen, ne? Diese Sensibilität und diese Sichtbarkeit solcher Themen irgendwie zu erhöhen, weil wir glauben, dass das durchaus die Erfolgschancen irgendwie vergrößert. Ich bin mir aber nicht so sicher, also um dann doch wieder Wasser in den Wein zu schütten, einfach nur, ich habe mich nicht mit Ralf oder mit Sutherland oder wem auch immer darüber unterhalten. Ich kenne das nur von Publikationen. Aber ob das so die Intention tatsächlich ist, und das ist vielleicht so abschließend noch ein relevantes Kriterium oder Aspekt, es taucht auch durchaus mit über einer Dreiviertelseite das Thema KI halt auf. Nicht nur mit, das kann auch ein Product Developer kann irgendwas Technisches sein. Und es gibt da sehr konkrete Beispiele, wo und wie die KI das Scrum-Team unterstützen kann. Und spätestens an so solchen Punkten, wo ich behaupten würde, man weiß Stand heute überhaupt noch nicht, wohin die Reise mit diesen ganzen AI-KI-Sachen irgendwie gehen kann. Konkrete Beispiele zu geben, aber an der Stelle könnte der KI in Scrum so einsetzen. Das geht aus meiner Sicht viel zu weit, selbst aus einer Betrachtung des Expansion Packs und auch wenn sie überarbeiten wollen. Und das korrespondiert für mich so ein bisschen oder korreliert so ein bisschen, nicht korrespondiert, mit so Posts, die von Jeff Sutherland auch teilweise auf LinkedIn so in den letzten Monaten kamen. So wie, ja, aber für Product Backlog Management, wenn ich die KI anschmeiße, ne, da habe ich überhaupt keine Arbeit mehr. Oder für Requirements Engineering Aufgaben, ne? Ich übertreibe jetzt bewusst, ne? Aber dann schaffe ich es, tausende von Backlog-Items zu schreiben und einfach ins Backlog zu bringen. Und ich glaube, du schwingen an vielen Stellen, das, was ich eben als Risiko meinte, auch so ein bisschen dieses Individuen und Interaktion, was ich so als höchstes Gut zumindest aus einem agilen Gedanken hochhalten will, weil das unsere Antwort mit der Begegnung von Komplexität und Veränderung sind mit. Die Antworten, die gegeben werden, stellen sich aber auch häufig eher als, ja, ist ja alles klar, deswegen müsst ihr das jetzt so machen. Irgendwie da. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob diese Chance, einzelne Aspekte als Idee zu übernehmen, ob das so angenommen wird in der Art und Weise, wie dieses Expansion Pack auch tatsächlich formuliert ist.
Gut, das werden wir am Ende nach einer Weile einfach sehen, wie das in der Praxis, wie das auch im Training und so weiter von Leuten einfach Platz hat.
Vielleicht interessiert es auch niemanden. Ne? Kann ja auch passieren. Ne? Also es ist da nur, weswegen wir die Folge gemacht haben, auch nochmal kurz, ist, dass natürlich die Menschen, die dahinter stehen, durchaus sehr viel Sichtbarkeit in der Community haben, dass euch als das Product Owner begegnen kann und dass wir eine grobe Einordnung mal geben wollten. Was ist denn da so aus unserer Produktdenke und Produktverantwortung durchaus drin und was wird da diskutiert?
Sehr schön. Jetzt habe ich es mir gespart, den Expansion Pack zu lesen.
Nein.
Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Verständnis mitgenommen. Das finde ich heute gut. Ich habe ein bisschen Verständnis mitgenommen, was da vielleicht auch an spannenden Punkten drin ist. Das macht mir das Lesen nochmal etwas einfacher. Wir werden euch den Expansion Pack, wenn ihr ihn nicht schon selber gefunden habt, natürlich auch in den jeweiligen Zusatzinformationen verlinken, sei es im zugehörigen Blogbeitrag oder natürlich auch in den Shownotes. Oliver, gibt es noch ein letztes Wort, das du zum Expansion Pack geben möchtest?
Ich fand gut, ihn gelesen zu haben. Er hat durchaus einige Aspekte, die, glaube ich, unsere Sichtweise und unsere Herangehensweise als Produktwerker bestätigen oder nochmal unterstützen, was sich positiv anfühlt. Ich bin aber ein großer Freund davon, für euch da draußen, versucht euren individuellen Weg in eurem Kontext ein Produkt möglichst erfolgreich werden zu lassen und es zu entwickeln, doch mehr selber herauszufinden und sich nicht so viel darauf einzulassen, was andere glauben, was alles so richtig ist. Und das ist ja nicht nur in Scrum so, sondern die Diskussion gibt es ja auch, glaube ich, aktuell zwischen John Cutler und Marty Kagan in der Produktcommunity.
Sehr gut. Dann nehmt bitte alle diese Folge auch als Einladung, eure Erfahrungen, eure Meinungen auch zu einzelnen Aspekten und so weiter rund um den Scrum Guide Expansion Pack mit uns zu teilen. Das könnt ihr gerne machen auf dem Blogbeitrag zu dieser Folge. Da kann man Kommentare anschreiben oder wir kommunizieren einfach über LinkedIn oder andere Kanäle. Wir freuen uns zu hören, was euer Eindruck ist, was eure Erfahrungen sind und wie wir vielleicht auch gemeinsam weiter wachsen können. Bis dahin, viel Spaß beim Anwenden der neuen Impulse.
Wow, du hast bis hierhin durchgehört? Na, dann ist das Thema hoffentlich ganz gut gewesen. Wenn du mehr von uns erfahren möchtest, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, funk uns einfach an. Auf unserer Website kannst du einen sogenannten Calendly-Call buchen, das heißt direkt in unsere Kalender rein und einen kurzen Call vereinbaren. Da können wir drüber sprechen, ob ein Coaching, ob Inhouse-Trainings oder unsere offenen Trainings vielleicht Angebote sind, die dir und deinen Kolleginnen und Kollegen weiterhelfen können. Also, auf produktwerker.de findest du alle weiteren Informationen und auch den Link in unsere Kalender.